HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Mehr Flexibilität beim Klimaschutz, schnellere Planung bei Straßen und bei der Bahn und sozialer Ausgleich beim Heizen. So nur einige Beschlüsse des Koalitionsausschusses in der Marathonsitzung in Berlin. Die haben allerdings auch Auswirkungen auf Hessen. 30 Stunden lang hatte der Koalitionsausschuss über der Einigung gebrütet und am Tag danach lesen viele ganz genau, was da eigentlich drin steht. Das passiert natürlich auch in Hessen. Sandra Müller hat Reaktionen in Wiesbaden eingefangen.
Wenn 30 streiten, freut sich der, ja wer eigentlich? Hier in Hessen jubeln vor allem die Liberalen über die Beschlüsse der Ampelkoalition. FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas spricht sogar von einem Durchbruch für die Modernisierung der hessischen Verkehrsinfrastruktur. Und er meint damit vor allem eins, den Straßenbau.
Das sind gute Nachrichten für unser Bundesland. Der Wirtschaftsstandort Hessen, der braucht nicht nur eine gute Schiene, sondern auch gute Straßen und vor allem auch gute Autobahnen. Und deswegen bedeutet die Umsetzung, die schnellere Umsetzung der Projekte jetzt für uns, dass wir weniger Staus haben und einen flüssigeren Verkehr.
7 hessische Autobahnen stehen mit diversen Bauprojekten auf der Prio-Liste der Ampel. Hier soll es künftig schneller vorangehen bei Fahrbahnerweiterungen oder Lückenschlüssen. Von einem Durchbruch will die Linkspartei nichts wissen. Fraktionschefin Elisabeth Kuhler findet stattdessen:
Das, was jetzt als Kompromisslösung der Ampel rausgekommen ist nach der nächtlichen Sitzung, ist wirklich blamabel und steht auch wirklich sinnbildlich für die inneren Widersprüche in dieser sogenannten Fortschrittskoalition.
Eine Blamage für die Koalition, ein Sieg für die FDP. Die Verlierer in Kuhlers Augen, die Verkehrswende, der Klimaschutz und die Grünen. Davon wollen die wiederum nichts wissen. Im Gegenteil, Fraktionschef Matthias Wagner hat in seiner schriftlichen Stellungnahme ein anderes, bedeutungsschweres Wort parat.
Das ist ein echter Paradigmenwechsel, weil das jahrzehntelange Mantra Straße finanziert Straße durchbrochen wird. In Zukunft gilt, Straße finanziert Schiene. Das ist ein großer Schritt in Richtung Verkehrswende.
Gemeint ist der Plan, die Lkw-Maut künftig auszuweiten und das eingenommene Geld größtenteils in den Ausbau der Schiene zu stecken. Die Grünen sagen, gerade Hessen werde davon profitieren, zum Beispiel bei geplanten Projekten wie der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim oder dem Frankfurter Fernbahntunnel. Aber was wurde denn nun eigentlich aus dem Zankapfel Nummer 1 der vergangenen Woche, den umstrittenen Heizungstauschplänen von Wirtschaftsminister Robert Habeck? Da plant die Ampel jetzt Pragmatismus statt Zwang. Die hessische SPD findet, der Kompromiss der Ampel könne sich sehen lassen. Der wirtschaftspolitische Sprecher Tobias Eckert sagt, die alte Regelung habe zu Recht für Unmut gesorgt.
Weil die Menschen brauchen Planungssicherheit, sie brauchen Verlässlichkeit und Perspektiven. Und genau das ist jetzt im Ansatz von gestern auch, glaube ich, deutlicher und klarer rausgearbeitet worden, als wir das bisher hatten.
Wenn 30 streiten, können sich in diesem Fall also zumindest einige Hausbesitzer freuen. Sie haben jetzt noch etwas mehr Zeit zu prüfen, ob und wie sie ihre alten Heizungen gegen neue, klimafreundlichere Versionen austauschen können und welchen Sparstrumpf sie dafür leeren müssen.
Was das Koalitionspapier für Hessen bedeutet, Wiesbaden-Korrespondentin Sandra Müller hat Stimmen in der hessischen Landespolitik dargestellt. Der Fachkräftemangel in Deutschland ist groß. Die Hürden für mögliche Arbeitskräfte aus dem Ausland sind es ebenfalls. Ob jemand zum Beispiel als Krankenpfleger oder Berufskraftfahrer arbeiten kann, das prüft die Industrie- und Handelskammer. Und während zum Beispiel eine Lkw-Fahrerlaubnis auch in Deutschland in anderen Sprachen abgelegt werden kann, erfolgen IHK-Prüfungen ausschließlich in deutscher Sprache. Qualitätssicherung behauptet die IHK. Schwachsinn und Behinderung auf dem Arbeitsmarkt, sagen Unternehmer und Verbände. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagen sie. Carsten Gohlke berichtet.
Soterios Sarakis ist Busfahrer aus Leidenschaft. In seiner griechischen Heimat hat er LKWs und Busse über die Gebirgsstraßen der Peloponnes gelenkt. Dann ging sein Busunternehmen bankrott und er stand plötzlich auf der Straße. Auf einer Internetplattform hat er erfahren, dass in Deutschland dringend Berufskraftfahrer gesucht werden. Also hat er sich auf die sprichwörtlichen Socken gemacht, um sein Glück bei einem deutschen Unternehmen in Nordhessen zu suchen. Dort wurde er auch mit offenen Armen aufgenommen und er konnte sofort mit seinen Fahrleistungen überzeugen.
Wir brauchen dringend Kraftfahrer. Wir brauchen insbesondere in unserer Branche Berufskraftfahrer in der Fachrichtung Personenverkehr, im Volksmund auch Busfahrer genannt.
Daniel Salwey vom Hessischen Busfahrerverband ist glücklich über jeden neuen Fahrer, denn noch nie waren die so knapp.
Das ist eine große Herausforderung, die wir schon seit Jahren haben, aber die sich immer mehr zuspitzt.
Soterios hätte sich am liebsten gleich hinter das Lenkrad eines Linienbusses gesetzt. Die entsprechenden Prüfungen dafür hatte er ja bereits. Doch so einfach ist das in Deutschland nicht.
Ich habe große Probleme mit Modulen.
Aufgrund der Sprache, ja, es war ja auf Deutsch, er konnte die Sprache noch nicht, musste dann die Prüfung auf Deutsch ablegen und obwohl er ein erfahrener Fahrer war, hat er dann die Probleme gehabt.
Übersetzt Dimitrios Kalaitzidis, der Freund, der ihm Deutschland empfohlen hat. Kein Einzelfall. Auch Hale Omidi, eine junge Frau aus dem Iran, hat die rund 2000 Fragen für den Busführerschein mit Bravour gemeistert. Die durfte sie nämlich in englischer Version bearbeiten. Dann aber kam die IHK.
Ich muss alle Fragen auf Persisch übersetzen und dann verstehe, was ist die Frage und wieder lernen.
Denn die Vorgaben und Vorschriften sagen aus, dass diese Qualifikation in Deutsch ausgeführt werden muss. Und das bereitet uns zunehmend Schwierigkeiten, weil die Leute erst monatelang einen Deutschkurs besuchen müssen, bevor sie überhaupt Busfahrer werden können.
Bei der IHK selbst ist dieses Problem seit Jahren bekannt und dennoch gab es bisher ganz klare Gründe dafür, dass die IHK eben sowohl Lehrgang als auch Prüfung in deutscher Sprache fordert. Dr. Alexander Theiss, Geschäftsführer bei der IHK Frankfurt, ist für die Ausbildung zuständig.
Für die Durchführung der Berufskraftfahrerprüfung besteht ein gesetzlicher Rahmen. Minimale Deutschkenntnisse sind auch sinnvoll, damit die Fahrer mit ihren Fahrgästen oder an der Laderampe kommunizieren können.
Das ist eben nur die eine Seite der Medaille.
Und das kann er ja auch lernen. Aber wenn die Zugangsvoraussetzung so hoch ist, dass er erst ein perfektes Deutsch sprechen muss, um überhaupt an einer Prüfung teilzunehmen, dann ist das sehr kontraproduktiv.
Soterios, der gestandene Busfahrer, steckt noch immer im Deutschkurs fest. Harley sitzt schon hinter dem Lenkrad eines 18 Meter langen Gelenkbusses. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Nun ist aber für die Zukunft auch die IHK gefragt. Noch einmal Dr. Theiss.
Aktuell wird die Frage weiterer Sprachen zwischen IHK und dem Bundesverkehrsministerium diskutiert.
IHK-Prüfungen sind nur auf Deutsch, eine umstrittene Praxis, Carsten Gohlke hat berichtet. Was soll ich studieren? Eine Frage, die viele Abiturienten und Abiturientinnen umtreibt. Ist ja auch nicht so einfach, zum ersten Mal im Leben eine Wahl zu treffen, die das künftige Berufsleben bestimmt. Die Studierendenberatung ist also wichtiger denn je. Heute gibt es sie in Deutschland genau 50 Jahre. Aus diesem Anlass hat Jens Wellhöhner an der Uni Kassel nachgefragt, was Studierende heute so bewegt.
10 Semester hat sie schon studiert, aber jetzt ist die Krise da. Franziska Pape studiert an der Uni Kassel Germanistik und Kunstwissenschaften. Doch in den letzten 3 Jahren kamen ihr große Zweifel.
Auf jeden Fall. Ich habe in den letzten 3 Jahren sehr mit dem Studium gehadert, gerade mit dem Online-Studium. Ja, ich kenne viele, die jetzt gerade in den letzten Jahren sehr gehadert haben, ihr Studium fortzusetzen.
Studiere ich wirklich das Richtige? Die 25-Jährige hat überlegt. Soziale Beraterin, das wäre doch auch ein guter Beruf. Aber ist das tatsächlich richtig? Mit dieser Frage ist sie zur Studienberatung gegangen. Berater Oliver Klavis kennt solche Probleme wie bei Franziska Pape sehr gut.
Also je länger das Studium dauert, desto weniger weiß man noch aus den ersten Semestern, desto inkompetenter fühlt man sich und fragt sich dann, bin ich überhaupt qualifiziert für den Arbeitsmarkt? Und das sind dann diese Zweifel, die wir hier oft mit Studierenden besprechen.
Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto der Studienberatung. Das heißt, Oliver Klavis präsentiert keine fertigen Lösungen nach dem Motto, das sollten Sie studieren, sondern er stellt Fragen, prüft zusammen mit der Studentin, was sie wirklich will und was ein realistisches Ziel für sie ist. Nach dem Gespräch hat Franziska Pape endlich Klarheit.
Dass ich meinen Studiengang wechsle, war ursprünglich die Idee zur sozialen Arbeit und jetzt habe ich mich nach dem Beratungsgespräch entschieden, ein Doppelstudium anzufangen.
Also die alten Fächer fertig studieren und nebenher ein neues Studium beginnen, soziale Arbeit. Die Beratung hat Franziska Pape wirklich geholfen.
Ich hätte es früher machen sollen tatsächlich. Ich habe sehr lange gezweifelt und das hat mir tatsächlich jetzt sehr viel Klarheit auch verschafft. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich viele Kommilitonen habe, die ähnliche Zweifel haben wie ich und die definitiv auch davon profitieren können.
Im Jahr 1973 gab es in Deutschland die erste Studienberatung. Im Gegensatz zu damals hat man als Ratsuchender heute die Wahl. Ein Gespräch in Präsenz, online oder per Anruf. Studienanfänger sollten vor ihrer Entscheidung unbedingt schon mal in die Uni kommen, empfiehlt Beraterin Antonie Fuße.
Dieses Gefühl für den Ort bekommt man erst, wenn man wirklich auch vor Ort ist. Also ich denke, es ist tatsächlich wichtig, auch einmal herzukommen und es zu probieren. Natürlich bieten Online-Formate aber auch Vorteile, weil man dann Menschen, die weiter weg wohnen, auch die Möglichkeit bekommen können, informiert zu werden.
Und dann weiß man auch, was auf einen zukommt. Die Studienberatung an der Uni Kassel führt im Jahr fast 1000 Gespräche. Aber der Bedarf wird immer größer.
50 Jahre Studienberatung. Jens Wellhöhner hat aus Kassel berichtet. Ob in Kunst, Geschichte oder Außenpolitik, der Blick auf Vergangenheiten und Gegenwarten wird weiblich. Er feminisiert sich sozusagen. Es gibt eine feministische Außenpolitik, eine Kunstgeschichte, die sich ohne Männer erzählt, und auch das goldene Zeitalter des Films bringt viel Neues und Ungeahntes hervor, wenn man einen weiblichen Blick zulässt. Die neue Ausstellung im Filmmuseum in Frankfurt will genau das. Die Schau Weimar weiblich zeigt eine ganze Ära aus der Perspektive von Frauen. Spannend, meint Natascha Pflaumbaum.
Der Bubikopf, das Symbol der 1920er Jahre. Monsieur Antoine aus Paris hat die Frisur entworfen. Getragen haben ihn Künstlerinnen, Schauspielerinnen, auch normale Frauen, reihenweise weltweit. Der Bubikopf ist das Emanzipationssymbol der Golden Twenties, propagiert und medial verbreitet durch den Kinofilm. Die Kunsthistorikerin Christina Jaspers.
Das muss man sich wirklich immer klar machen. Also es gab damals in den 20ern, ich glaube, 5000 Kinos und heute gibt es noch ein Drittel davon. Also auch was für einen Stellenwert Kino wirklich hatte, Kinokultur hatte, wie prägend das wirklich war. Das hat halt eine andere Wirkmacht.
Der Bubikopf, nur ein Detail. Die Ausstellung Weimar weiblich nimmt genau solche Details explizit in den Blick und ribbelt damit Rollen, Bilder, Themen von Frauen der 1920er Jahre auf. Die beiden Kuratorinnen Christina Jaspers und Daria Berten richten ihre Scheinwerfer frontal auf Frauen hinter und vor der Kamera. Sie machen in einem ersten Schritt unzählige vergessener und nicht genannter Frauen der Filmbranche überhaupt erst einmal sichtbar. Kamerafrauen, Cutterinnen. Christina Jaspers.
Uns war ganz wichtig, auch wirklich alle Gewerke dabei zu haben, also Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen. Drehbuch war der Bereich, in dem die Frauen am ehesten Jobs gefunden haben. Man muss sich ja immer klar machen, Film war wirklich eine neue Branche, da gab es neue Berufsfelder. Und gerade Schriftstellerinnen, Journalistinnen konnten als Drehbuchautorinnen dann im Grunde Fuß fassen. Also das ist die größte Gruppe eigentlich an Frauen, die wir hinter den Kulissen haben.
Allein 21 Frauenbiografien, seit Jahrzehnten unter Pseudonymen oder Abkürzungsnamen vergraben, hat Jaspers mit ihrem Team entdeckt. Die Ausstellung in Frankfurt erzählt viele Geschichten über das weibliche Film Weimar. Wie immer im Deutschen Filmmuseum sehr sinnlich, sehr atmosphärisch, sehr elegant. Filmplakate, Filmausschnitte, Fotografien wickeln sich wie ein analoger Filmstreifen durch den Raum. Darauf Lieselotte Schaak im Rennwagen, Elisabeth Bergner mit weißem Oberhemd und schwarzer Krawatte. Die US-Schauspielerinnen Louise Brooks und Speedy Schlichter mit ultrakurzem, exakt gezirkeltem Bob. In den Vitrinen Zeitungsausschnitte, Originalkostüme, Entwürfe. Man lernt, man sieht, man spürt viel.
Weimar weiblich legt den Fokus auf Frauen in der Weimarer Republik. Natascha Pflaumbaum hat sich die Ausstellung im Filmmuseum Frankfurt angeschaut. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.